Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, der 10. Dezember 2024. Wir reden heute nicht über ein 5A-Unternehmen in meinem 5A-Podcast, sondern gerade über mehrere. In Vorbereitung auf das Focus on Future Event vom Montag, 13. Januar 2025, habe ich nämlich heute die Gelegenheit, mit unseren beiden Referenten von dem Obig und auch mit dem Moderator zu reden und bereits jetzt einige drängende Fragen, die wir dort diskutieren wollen, mit ihnen zu besprechen. KI once in a lifetime Chance für ITler. Man muss sie nur packen. Das ist ja bekanntermaßen der Titel von unserer Veranstaltung. Künstliche Intelligenz ist seit der Einführung von ChatGPT vor 2 Jahren in den Medien, das kann man sagen, heute durchpräsent. Seither herrscht ein regelrechter Hype, wo einerseits mal zwischen totaler Euphorie und andererseits auch totaler Untergangsstimmung hin und her oszilliert. Eine Studie über die Vor- und Nachteile von KI und ihren praktischen Einsatz in den Unternehmen jagt die nächste. Trotzdem ist immer noch maximal unklar, was für einen konkreten Nutzen KI denn künftig wird stiften. Eins hingegen zeichnet sich bereits jetzt schon sehr klar ab. Für IT- und Softwareunternehmen als natürlich bevorzugte Provider von KI-Technologie handelt es sich, würde ich sagen, um ein Jahrhundertereignis. Ein Jahrhundertereignis, das das künftige Geschäft massiv wird antreiben. KI dürfte mit höherer Wahrscheinlichkeit sogar zu einer Schicksalsfrage von Überleben und Sterben werden. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich meinte, das findet wohl in KI seinen Musteranwendungsfall. Und vor dem Hintergrund begrüsse ich jetzt unsere 2 Referenten, die über jahrelange Erfahrung und Expertise im IT-Geschäft verfügen und mit ihren aktuellen Unternehmen auch sehr stark auf KI setzen. Da hätten wir als erstes Manuel Grenacher. Er sitzt momentan einfach zur Information für unsere Hörerinnen und Hörer gerade im Zug zwischen New York und Boston. Er ist Co-Founder und CEO von Unique und in der IT-Szene ist er vor allem natürlich auch bekannt als Gründer von Core Systems und Mila. Manuel, ich finde es toll, dich von so weit her in meinen Podcast zu haben. Ich habe noch nie einen Gast gehabt, der so von weit her weg dabei war. Stell doch dich selber und dein aktuelles Unternehmen mal selber vor.
Urs, besten Dank, dass ich hier dabei sein und ich hoffe, das Netzwerk verhebt euch in diesem supermodernen Zug. Also da ist AI definitiv noch nicht angekommen.
Okay.
Mein Name ist Manuel Grenacher, Gründer und Co-Gründer von Unique. Selber habe ich einen technischen Background. Ich habe Computer Science studiert. Mittlerweile bin ich aber hauptsächlich im Business Development. Das ist ja der Grund, warum ich hier in Amerika bin, weil wir hier unsere Präsenz ausbauen. Unique ist ein AI, Vertical AI Leader für die Finanzbranche. Also das heisst, unsere Kunden sind Finanzdienstleister. Wir helfen ihnen, AI-Lösungen einzuführen auf unserer Plattform. Die heisst FinanceGPT. Das sind typischerweise Wealth Manager wie eine Dictee, Julius Baer, LGT, aber auch ein Six, wo wir auch einen Gast dabei haben. Unser Hauptziel, das wir verfolgen, ist, dass wir Mitarbeiter von diesen Finanzinstituten mit AI können superchargen, sodass sie weniger Administrationsaufwand haben und sich mehr können um Value-Added-Tasks und ihre Kunden können kümmern. Und da können wir hoffentlich ein besseres Kundenerlebnis generieren und auch Umsatzsteigerung erzielen.
Dann hätten wir zweitens den Urban Lankes. Er ist Mitgründer und Verwaltungsratspräsident von BI Genius und er ist in der IT-Szene vor allem bekannt als Gründer von Trivadis. Hallo Urban, auch ich freue mich, dich hier in meinem Podcast zu haben. Jetzt stell dich doch bitte selber einmal vor und dein Unternehmen.
Ja, danke Urs, auch danke für die Einladung. Mein Name ist Urban Lankes. Ich bin vom Background her Maschinenbauingenieur, also gar nichts mit Informatik, wobei ich bin früh in die Informatik abgedriftet, korrekterweise. Habe dann vor jetzt über 30 Jahren gemeinsam mit zwei Kollegen die Trivadis gegründet, über 3 Jahrzehnte ausgebaut. Jetzt mit BeGenius, mit einem Unternehmen unterwegs, das sich auf die Datenautomation fokussiert. Das heißt, Daten sind für uns der Sprit der KI. Also insofern, saubere Daten sind absolut notwendig. Wir bauen momentan bestimmte KI-Features auch in unser Produkt mit ein. Und nebenher bin ich noch als Verwaltungsrat für die Visium, ein junges Start-up, ausschließlich auf KI-Beratung fokussiert hier in der Schweiz tätig.
Also gerade doppelt KI genäht hält besser, kann man so sagen.
Genau, so ein bisschen in die Richtung.
Okay. Gut, und dann hätten wir last but not least den Moderator denn vom OBIC im Januar im Baden, der Dean Marti. Er ist Verwaltungsratspräsident von der Tecoma und IT-Unternehmen seit 20 Jahren. Hallo Dean, schön auch dich in meinem Podcast gehabt. Bitte stell doch dich und dein Unternehmen auch noch vor.
Ja, sehr gerne, Urs. Also ich habe meine Karriere dürfen bei der Trivadis starten. Okay. Ich weiss noch, ich glaube, ich habe dort sogar mal ein Bewerbungsgespräch gehabt beim Urban. Ja. Da gibt es noch spannende Anekdoten, aber ich glaube, die heben wir uns dann für den Apero beim Event auf.
Gute Idee, ja.
Und ich eigentlich dort dürfen in jungen Jahren als IT-Consultant unterwegs sein. Und das ist eigentlich wirklich eine super Lebensschule gewesen, weil man hat du da, also eigentlich bei sehr vielen Firmen können reinschauen, hat sich schnell müssen zurechtfinden und auch schauen, dass man immer weitere Projekte wieder akquiriert. Und das ist von dem her eigentlich ein super Start gewesen. Und meine Karriere hat mich dann eigentlich über verschiedene Stationen, dann zuerst in Projektleitung und nachher in die Führung und weiter in Senior Management dann von Firmen wie der AXA und der Six Group geführt. Teams sind dann auch Schritt für Schritt immer grösser geworden und so habe ich dann dürfen auch Teams über 100 Leute an verschiedenen Standorten führen. Also von dem her dürfen ein bisschen internationale Luft schnuppern. Ich komme aber ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie und so hat mich das Unternehmerische immer angetrieben. Ich hatte verschiedene Projekte gehabt und habe dann eigentlich vor 2 Jahren mit meinem Geschäftspartner Tecoma Group gegründet. Und die Idee bei uns ist eigentlich, dass wir als Tecoma Software- und Cloud-Unternehmen ein langfristiges Zuhause bieten können und die Unternehmen mit den Teams nachhaltig weiterentwickeln. Und wir haben dann dürfen letztes Jahr bei der Infosoft in Luzern eine erste Nachfolgelösung umsetzen. Und die Infosoft ist ein klassisches Software-KMU, ist eigentlich führend in seinem Bereich von Personaleinsatzplanungssoftware für den öffentlichen Verkehr. Und dort ist bei uns natürlich auch ein grosses Thema, wie können wir KI zum Mehrwert von unseren Kunden einsetzen und durch das weitere Wertschöpfung generieren.
Also ich höre, wir haben da 3 gestandene, sage ich mal, IT-Cracks, Unternehmer und ja auch schon sehr stark im Thema KI vernetzt und verankert. Sehr spannend. Darum gerade mal die erste Frage an euch 3 alle. Findet ihr eigentlich den Titel von dieser Veranstaltung, die wir jetzt da gewählt haben für im Januar? KI Once in a Lifetime Chance für ITler, findet ihr den nicht total übertrieben? Was meinst du, Manuel?
Nein, also ich bin sehr passend, weil nochmal, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen live berichten, bin ja gerade in den USA am AI Summit. Und ich denke, wir denken sogar fast ein bisschen zu klein in der Schweiz zu dem Thema, wenn ich es da vergleiche mit Amerika.
Okay.
Ich bin letztes Jahr am WEF gewesen, oder? Und jede Firma hat dort AI quasi auf dem Schaufenster gehabt. Also es ist wirklich zum ersten Mal eine Technologieveränderung, die alle betrifft. Und nicht nur ein Cloud oder auf ein Mobile App noch haben, sondern es ist wirklich eine Transformation, wo nicht nur die grossen Firmen durchmachen, sondern eigentlich bis zu jedem einzelnen User eine Veränderung mit sich bringt. Und darum glaube ich schon, ist es wirklich in a lifetime Opportunität, wo wir uns auch können, in der Schweiz positionieren. Und ich glaube, darum bin ich vollständig überzeugt, ist der Titel sehr passend. Und wie gesagt, wir sind erst in einem, unter einem Prozent der Opportunitäten, die jetzt überhaupt irgendwo sichtbar sind. Oder? Ich meine, wir nutzen alle die Lösungen wie ChatGPT und so im privaten Leben. Aber wie gesagt, wer da sich ein bisschen mehr damit befasst und so richtig agentic geht, glaube ich bin überzeugt, werden wir relativ schnell, jetzt ein bisschen forward-looking, aber werden wir AI-Workforce sehen, anstelle Mitarbeitende, die irgendwelche Tasks in Unternehmen werden machen. Und das ist schon eine riesen Opportunität, vor allem für ein Land wie eine Schweiz, wo jetzt nicht unendlich viel Arbeitskraft hat, um international mitzuhaben. Und darum sehe ich das als eine Chance für die Schweiz, aber auch für alle Unternehmen, die da einen Beitrag in ganzen Value Chain von der AI.
Okay. Was ist da deine Sicht, Urban?
Ich glaube auch, also der Titel ist gut. Und ich glaube auch, dass es eine extrem wichtige Rolle in den nächsten Jahren sein wird. Allerdings einen kleinen Schwenker mache ich. Wir hatten die Internetphase oder den Internetboom. Der war auch schon ganz gut. Und ich bin ja ein älteres Kaliber, ich kann mich an den noch erinnern. Ja. Aber im Vergleich zu diesem Internet-Hype, glaube ich, ist die KI-Geschichte definitiv schneller unterwegs und wird mehr Unternehmen erfassen. Mhm. Insofern, einfach wenn man die beiden Sachen vergleichen will, dann glaube ich, haben wir jetzt nochmal eine Potenz obendrauf. Mhm.
Dean, was ist deine Sicht auf das Thema?
Ich glaube, es ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Dass man es vielleicht kurzfristig die Implikationen überschätzt, oder? Das ist dann der klassische Hype, und dann kommt dann irgendwie dann mal noch das Tal der Tränen. Aber dann langfristig werden die also Sachen dann meistens eigentlich unterschätzt. Das ist wahrscheinlich da relativ ähnlich. Auf der anderen Seite kann man sagen, ich meine, AI ist ja auch nicht neu als solches, so. Das hat jetzt wahrscheinlich, und da reden wir sicher noch drüber, mit GenAI so ein bisschen eine neue Dimension angenommen. Und ich finde es vor allem auch extrem faszinierend, wie schnell sich der Bereich entwickelt, oder? Wenn wir daran denken, das ist jetzt erst gut 2 Jahre her, dass ChatGPT eigentlich auf den Markt gekommen ist. Mhm. Und eigentlich die App war, die am schnellsten ever die 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Also das ist eigentlich schon faszinierend. Mhm. Und ich glaube schon, dass es wie auch ein gewisser Paradigma Wechsel wird geben und sich da auch neue Chancen ergeben. Aber man muss sie eben auch packen, wie du passend
sagst. Ja, richtig, ja. Jetzt, ihr alle drei spannet, sage ich, den Bogen sehr, sehr breit, oder? Ihr habt es jetzt nicht unbedingt nur auf quasi unsere Branche, also auf unsere Unternehmen, Softwareunternehmen bezogen, sondern ihr habt es sehr breit gefasst. Was bedeutet das jetzt aber spezifisch für Softwareunternehmen? Also, weil unsere Hörerinnen und Hörer und auch die Gäste, die nachher im Januar in der Villa Bovere werden sitzen, das sind ja dann eigentlich Peers von euch, also das sind eure Kollegen. Was bedeutet das für die denn ganz konkret, Manuel?
Ja, also, es ist wie jeder Technologie, schlussendlich ist sie nur erfolgreich, wenn sie richtig adaptiert wird, oder? Und wenn für die, ich habe Cloud, Transformation durchmachen, ich habe eine Mobile-Transformation durchmachen, oder? Und ich glaube, es wird unendlich viel Arbeit geben, oder die Technologie, wenn sie dann auch von grösseren Unternehmen oder auch von mittelständigen Unternehmen wirklich eingesetzt wird, jetzt adaptieren. Und ich denke, das gibt verschiedene Formen. Es gibt einerseits Chancen für, sagen wir jetzt mal, Implementierungs-Software-Unternehmen, aber auch für Softwareunternehmen, die selber eine AI, sagen wir jetzt, Add-on-Technologie zur Verfügung stellen, um Business-Prozesse zu vereinfachen. Ich glaube, jedes Softwareunternehmen muss sich genau sich überlegen, wo kann ich bei meinen Kunden, wo ich meine Software verkaufe, Prozessoptimierung im Workflow von der Arbeit. Das ist wichtig. Nicht irgendwie dort nur chatten gegen Dokumente und so, das ist Commodity, sondern wo kann ich einen Workflow optimieren. Und ich glaube noch, für die andere Frage, die du gerade am Anfang gestellt hast, oder was ich glaube, ist einfach, was da jetzt ein bisschen anders ist als Internettechnologie oder viele Technologien vorher hätte ich ein bisschen besser gemacht als User. Ja. Aber wenn man Unternehmen anschaut, grosse Versicherungsunternehmen und so, die haben immer noch gleiche Mitarbeiter. Es ist nicht wirklich mega disruptiv gewesen. Es hat zwar Prozess verbessert, man ist von Papier auf den Screen gegangen oder man hat gewisse Sachen automatisiert. Aber es ist nicht es hat nicht wirklich die Unternehmen massiv verändert. Vielleicht im Commerce-Umfeld schon, aber wenn man so, sagen wir jetzt, so Versicherungsunternehmen anschaut, nicht. Mhm. Und ich glaube, mit AI, was einfach anders ist als die anderen Technologien, jetzt geht es wirklich darum, dass es halt Tasks von der Maschine erledigt werden, oder? Und das heisst, man kann dann wirklich auf virtuelle Mitarbeiter zurückgreifen. Das gibt natürlich für Unternehmen, die auch klein sind, plötzlich ganz neue Opportunitäten. Mhm. Ich wollte erinnern, was der Sam Altman, der Gründer von OpenAI, mal gesagt hat vor ein paar Monaten. Wir werden Unternehmen sehen, die Milliarden bewertet sind, mit nur ein paar, vielleicht mit 50, 100 Mitarbeitern.
Jawohl, ja.
Und normalerweise 1000 Mitarbeiter gehabt. Weil man heute kann gewisse Tasks durch Maschinen generieren lassen, relativ günstig und einfach, als das vor 10 bis 15 Jahren auch mit AI extrem schwierig gewesen wäre, mhm. oder? Weil man irgendwie müssen Data Engineering und Data Scientists haben. Und ich glaube, das wird so ein Breakthrough geben. Mhm. Oder für, wir werden neue Firmen sehen, wo heute gar nicht auf dem Radar sind. Und das macht es interessant.
Okay.
Das macht es interessant für die ganze Industrie.
Interessant, aber natürlich auch herausfordernd. Und ich würde sagen, auch der Wettbewerb wird da so seine Spuren hinterlassen. Wie siehst du das, Urban? Was hat das aus deiner Sicht für konkrete Auswirkungen jetzt auf Softwareunternehmen, auch wie ihr eins sind?
Also ich glaube, dass man als Softwareunternehmen sich zwingend und zwar sofort damit wirklich auseinandersetzen sollte. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, das noch ein bisschen nach hinten zu schieben. In der Regel findet man in jedem Unternehmen ein paar Heißsporne, die mit ein bisschen Zeit anfangen, erstmal sich reinzugraben. Da muss man sich eigentlich anschauen, wo gibt's innerhalb des Unternehmens gute Sachen. Das ist zwar banal, aber ask the doc, also Documentation, das sind einfache Dinge, die man umsetzen kann, die kosten nicht viel Zeit, bringen aber ein bisschen Mehrwert für den Kunden. Und dann muss man vor allen Dingen weitergehen. Also da muss man wirklich überlegen, wie der Manuel auch gesagt hat, wo sind die Prozesse, die ich massiv verändern kann durch Einsatz von Agenten. Und dann hat man einfach ganz andere Möglichkeiten als vor der Vor-KI-Zeit. Also insofern diese Sachen sich anzuschauen, offen zu behalten, ich glaube, absolut zwingend. Wenn man es nicht tut, glaube ich, wird man irgendwann wegfallen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass in der Zukunft Unternehmen, die keine KI einsetzen, ein bisschen hypothetische Aussage, eine große Chance haben im Markt.
Hm. Dean, wie sieht das bei euch aus? Auch nicht last but not least bei der Infosoft. Wie sehen ihr das?
Ja, also wir schauen das eigentlich von zwei Dimensionen an. Das eine ist eher gegen außen gerichtet, zu den Kunden, zum Markt, oder? Und das andere ist dann gegen innen gerichtet. Und wenn wir mal gegen außen schauen, was ist schlussendlich die Rolle von uns als Softwareunternehmen? Wir lösen das Problem für den Kunden, oder? Ja. Es gibt irgendwie einen Job to be done, einen Ablauf, wo wir geholfen haben, auch zu automatisieren. Und sind wir ehrlich, am Kunden ist es eigentlich egal, welche Technologie dahinten ist. Ja, es hilft vielleicht, ein gewisses Innovationsbudget anzukommen, wenn man noch ein AI daran anschreiben. Aber am Ende vom Tag geht es ja eigentlich darum, dass wir dem Kunden das Problem lösen. Mhm. Und dort ist ja dann auch die Frage, oder, wie können wir dank dieser neuen Technologie vielleicht weitere Sachen automatisieren? Sachen, die sich heute vielleicht mit if-then-else, sage ich jetzt einmal, nicht gelohnt haben zum Automatisieren oder einfach zu komplex gewesen sind. Mhm. Es gibt also wie neue Werkzeuge, um vielleicht links und rechts von der Wertschöpfungskette oder von dem, was der User mit der Software gemacht hat, oder wieder weitere Teile können zu automatisieren und so auch einen Teil von der Wertschöpfung können abschöpfen. Mhm. Die Frage ist ja dann die andere, da können wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, aber was heisst das auch für das 5A von einem Unternehmen? Mhm.
Oder was für was heisst das, ja, Dean? Also gerade wenn wir vom Thema Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsvorteil oder eben von A angenehm anders als alle anderen. Wenn wir das aus dieser Brille anschauen, was bedeutet das aus deiner Sicht?
Ja, das Verdikt ist sicher noch nicht gesprochen, oder? Aber ich glaube, es gibt wie Möglichkeiten, oder, zum für den Kunden ein heutiges Problem vielleicht noch gesamtheitlicher lösen. Mhm. Oder ich mache es jetzt mal ganz extrem. Heute kauft der Kunde Software und der Anwender nutzt die Software. Es geht doch jetzt zu dem, was der Manuel gesagt hat. Ja, was ist, wenn irgendwann quasi der Kunde einfach die Lösung kauft, oder? Wo der, ich sage mal übertrieben gesagt, der Anwender gerade mitkommt, oder? Es gibt ja das Bild, wenn man anschaut, der Softwaremarkt und dann der Business Services Markt ist ja wahrscheinlich etwa 10-mal grösser und dann der Arbeitsmarkt ist ja wahrscheinlich nochmal 10 20 Mal grösser. Und das ist ja wieder ein bisschen die Frage, okay, was heisst überhaupt das Softwareunternehmen zu sein? Wenn man die nachher kann automatisieren, dann ist dann plötzlich die Opportunität noch viel grösser.
Okay.
Und vielleicht nur schnell zum Anfügen, der Punkt so ein bisschen gegen innen, das, was der Urban gesagt hat, ich glaube, einer der ersten Use Cases, wo man ja sieht, ist ja sicher in der Softwareentwicklung. Mhm. Auch da ist, denke ich, das Verdikt noch nicht ganz draussen, wie viel das es wirklich bringt. Tendenziell wahrscheinlich der Junior ein bisschen mehr als der Senior. Also sicher auch dort wieder ein spannendes Werkzeug. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist so ein bisschen die Datenkompetenz als Unternehmen zu erarbeiten. Was habe ich für Daten? Wie kann ich die aufbereiten? Wie bringe ich die dazu, dass ich die dann vielleicht auch für gewisse Modelle oder Algorithmen kann nutzen? Oder auch dank dieser Technologie vielleicht auch schneller Experiment fahren.
Okay, jetzt, ich höre oft, wenn ich mit Kollegen von euch rede, also vor allem in meinem Podcast, und ich sie frage, was spielt denn so AI momentan bei euch im Business für eine Rolle, dann sage ich mir immer, ja, unsere Kunden sind total giggerig drauf, die wollen alles wissen und hören, und es ist eben der totale Hype, wie wir ja schon jetzt ein paar Mal ausgeführt haben. Aber wenn es dann darum geht, etwas zu kaufen, was mit AI zu tun hat, dann ist die Zurückhaltung sehr, sehr gross. Das heisst, alle wollen es, aber niemand will es kaufen. Wie sieht das bei euch aus, Manuel? Wollen Kunden das überhaupt schon kaufen?
Ja, also bei uns sieht es sehr gut aus, dass das Kunden kaufen wollen. Ich hoffe es auch, sonst können wir nicht wachsen. Wir wachsen da sehr stark. Also mindestens, ich kann nur für die Finanzbranche reden. Das sind meine Kunden, die sind sehr stark am Investieren. Ja. Vor allem meine, ich sage jetzt mal, Kunden, die im Wealth-Management-Umfeld sind, also Privatbanken, weil die haben nicht jetzt irgendwie noch eine Zinspolitik, wo sie noch Geld machen können, sondern die sind hart am Wind. Mhm. Oder? Dort ist Cost-Income-Ratio ist einfach sehr transparent und das kann man überall googlen, wo die stehen. Und dort sind vor allem, es ist, schlussendlich ist immer eine Use-Case-Geschichte. Mhm. Oder? Es, man kann nicht Geld machen mit ein bisschen ChatGPT alike. Topics, weil die kann ich alle gratis im Internet nutzen, praktisch, ja. Oder für irgendwie 20 Franken im Monat oder so. Oder wie wir vorher diskutiert haben, man muss Use Cases finden, die wirklich effizienzsteigend sind. Und gerade im Finanzinstitut ist natürlich unser Vorteil, dass Compliance, alles rund um Compliance nimmt massiv zu. Mhm. Man muss viel mehr machen, man muss viel mehr im KYC-Umfeld machen, man muss viel mehr Abklärungen machen, bevor man einen Kredit spricht. Und das hat sehr oft damit zu tun, dass man muss viele Dokumente verarbeiten, durchlesen, zusammenfassen, schauen, ist dort was im Vertrag rein, hat man das berücksichtigt. Und dort sind die Modelle sehr stark. Mhm. Oder die Modelle sind sehr stark, Sachen durchzulesen, zu übersetzen, zusammenzufassen. Natürlich muss man viel Tooling rundherum bauen, aber dort sind sie halt sehr stark. Und darum sind die Tasks halt super interessant und die Tasks sind halt sehr oft, findet man die in der Finanzbranche oder in der Insurancebranche oder allgemein halt im wo Geld fließt. Und darum ist das, haben wir uns auf der...
Also ist das ein Grund gewesen, warum wir euch genau auf diese Branche fokussieren?
Genau. Okay. Ja, absolut. Mhm. Das ist eigentlich der Grund gewesen. Ja. Wir haben am Anfang alles auch nicht gemacht, auch wie es ist bei einem Startup. Wir müssen auch ein bisschen ausprobieren, aber die Finanzbranche ist ein, ich würde sagen, ein Early Adapter von dieser Technologie. At scale, wie sie münd.
Ja.
Oder du musst etwas machen. Okay. Das heisst, du kannst nicht mehr die Kostenstruktur behalten, um kompetitiv zu sein. Ich meine, allein der Schweizer Markt zeigt es. Wir haben mal 400-500 Banken gehabt, sind gerade mal noch 200. Mhm. Und das hat einen Grund. Oder wir haben auch nicht mehr eine CS oder eine UBS, sondern nur noch eine UBS. Ja, das hat auch einen Grund.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Wake-up-Call. Und AI ist nicht da, wo alles löst, aber es ist ein Bereich, wo die Finanzbranche sagt, hey, dort müssen wir etwas machen, das hilft uns, die Kosten in den Griff zu bekommen. Ist sicher nicht das Einzige, aber es ist ein grosses Thema.
Okay.
Und wie wir sehen, wir haben das vorher diskutiert, wo wir die Opportunität sehen, oder wir sind nicht hinter einem IT-Budget von einer Bank oder von einem Asset Manager, sondern wir sind ein bisschen hinter einem People-Budget. Oder wenn ich zu meinen grossen Kunden schaue, die haben über 1 Milliarde People-Kosten, und das ist das Problem, oder, wo wir anwenden gehen und ihnen helfen. Und zusammen, wenn man die Finanzbranche anschaut, weltweit, sind es über 20 Trillionen Schweizer Franken, die die ausgeben, in People, oder? Und wenn wir die können, natürlich nur im 1-2%-Bereich etwas optimieren. Das ist ein Milliardenmarkt.
Table, ja.
Und okay. So denken wir.
Okay.
Okay. Also, man muss anders denken. Mhm. Man darf nicht mehr nur, oder was die Software wirklich macht, sondern wie ist eine Veränderung im Unternehmen mit AI. Mhm.
Wie sieht das bei euch aus, Urban? Wenn euch Kunden AI kaufen, sind sie bereit, für das Geld zu zahlen?
Also es gibt bestimmte Dinge, wo man, glaube ich, AI super einsetzen kann. Das ist gerade, wenn man jetzt bei Data Automation anschaut, das Mapping von unterschiedlichen Source-Systemen, Datenkonsolidierung. Das ist ein Stück weit was die Kunden immer wie mehr erwarten, weil sie es momentan händisch machen, auch nicht ganz so effiziente Datensysteme haben. Dort ist es aber wichtig, dass die Kunden eigentlich eine klare Datenstrategie haben und die eigentlich auch umsetzen. Mhm. Wenn wir jetzt dann aber auf die andere Seite schauen, wenn ich jetzt nochmal Visium, die Kunden von der Visium anschaue, die jetzt wirklich in die AI-Projekte reingehen, dann gewinnt man eigentlich nur dann, wenn man auf ein Top-Management-Level klar zeigen kann, was ist der Return on Invest. Mhm. Das heißt, was müssen wir erreichen, um dann so und so viel Gelder einzusparen oder effizienter zu werden. Und das lässt sich eigentlich hervorragend positionieren. Aber man muss an der richtigen Stelle positionieren. Das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Es gibt viele von den Projekten, die so ein bisschen alibimäßig durchgeführt werden, wo ich dann glaube, häufig dann irgendwo im Sande verlaufen, wo auch kein ordentlicher Outcome ist. Also für meine Begriffe extrem wichtig, wenn man ein AI-Projekt macht, dann klar den Return on Invest definieren, und zwar vorher, um dann dagegen zu fahren, hat es was gebracht oder nicht. Mhm.
Ich sehe dich nicken, Dean, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Ich gehe davon aus, du pflichtest im Urban voll bei. Was sind deine Erfahrungen zum Thema? Wenn Kunden das kaufen und sind sie bereit, dafür auch Geld zu zahlen?
Also ich würde jetzt, wenn ich die Infos aufnehme, sagen, der ÖV ist jetzt nicht gerade ein Early Mover als solches in dem Bereich. Natürlich auch als kritische Infrastruktur gibt es dann natürlich ganz viele Fragestellungen rundherum. Gibt es ja fairerweise im Finanzwesen ebenfalls. Ich meine, einfach vielleicht mal ein paar Gedanken, oder? Was haben wir bei der Infosoft gemacht, oder? Bei uns ist eigentlich der Kern die gesetzeskonforme Einsatzplanung. Und dort haben wir eigentlich quasi als Marketinginstrument, sage ich jetzt mal, so einen Chatbot gemacht, wo man einfach über das Conversational UI mit dem Arbeitszeitgesetz kann interagieren. Mhm. Einfach, um vielleicht den Leuten ein bisschen einen anderen Zugang geben zu dem Thema, vielleicht einmal eine Frage zu stellen, einfach, um das mal ausprobieren, sage ich jetzt mal, oder? Und das andere, was wir uns jetzt natürlich überlegen, ein kleines Feature, das wir gemacht haben, ist Übersetzung. Oder sind ja nicht immer alle, sagen wir, Buschauffeure muttersprachlich Deutsch als solches. Und dort die Zusammenarbeit zwischen dem Disponent und dem Fahrer ist manchmal nicht ganz einfach. Und dort haben wir jetzt ganz einfach eine Möglichkeit, dass die Nachrichten, die man einander schickt, mit einem Knopf kann übersetzt werden in die jeweilige Muttersprache. Mhm. Und auch das ist ein kleines Feature, oder? Am Schluss geht es immer darum, wie viel Mehrwert gibt es dem Kunden. Was ist denn, Urban, du hast gesagt, der Return on Investment. Genau, ja. Und wenn man einen grossen Mehrwert schafft, dann ist ja der Kunde auch bereit, dem Softwareanbieter einen Teil von dem Mehrwert im Rahmen von einer Softwarelizenz zu erstatten. Mhm. Und für uns ist es ein bisschen wie die Frage, auch so ein bisschen die Idee vom Co-Pilot. Wie können wir zum Beispiel für den Disponenten einen Co-Pilot entwickeln, oder? Wo, wenn ein Fahrer ausfällt oder ihm gerade einen Vorschlag macht, hey, die Person dürfte noch fahren, frag doch die an, oder? Weil auch dort vielfach jetzt halt das Wissen von diesen Disponenten, die das jahrzehntelang gemacht haben, auch nach und nach pensioniert wird, oder? Und wenn man dort vielleicht so als Helfer, als Co-Pilot für weniger erfahrene Disponenten kann einen Mehrwert schaffen.
Okay. Gut, also ich höre jetzt, eure Kunden sind bereit, die kaufen KI, in welcher Form auch immer. Also wir haben gehört, vor allem so Bezug auf konkrete Use Cases, das liegt total ein. Jetzt frage ich mich als Softwareunternehmen, wie gehen die vor bei der Entwicklung von so KI-gestützten Produkten und Angebot für euer Unternehmen? Und zwar vor allem, um auch sicherzustellen, dass auf der anderen Seite ihr den Bedarf und die Nachfrage tüpft und nicht einfach irgendwie auf Halde produziert. Manuel, wie macht ihr das?
Ja, also das Ziel muss immer sein, nahe beim Kunden sein. Ja, das ist natürlich nicht immer so einfach.
Das war aber immer schon so gewesen, oder?
Das ist immer so gewesen.
Das hat sich auch nicht geändert. Das wird auch in Zukunft immer so bleiben.
Das ist auch gut so, oder?
Ja, genau. Es ist einfach natürlich, wenn man, es ist immer ein Unterschied, wenn man auf die Implementierungsseite ist oder selber das Produkt muss bauen. Und es braucht immer sehr viel Innovation, Entwickler so quasi in den Schuhen auf den Clients zu motivieren. Aber ich glaube, gerade in so einer Phase wie jetzt, ist es sehr wichtig, ganz nah am Kunden zu sein, zu verstehen, welche, wie wir es vorher diskutiert haben, welche Arbeitsschritte oder welche Workflows sind painful. Also man muss so ein bisschen, ich sage es immer so zu meinen Leuten, wir müssen Painkillers finden und nicht Energy Drinks, oder? Gut, wir nehmen zumindest super, Energy Drinks. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das wird commoditized, oder das wird irgendwelche Standardlösungen wie eine Microsoft Copilot oder ich weiß nicht, you name it, oder das wäre, das wäre dir irgendwie, wird das irgendwann for free sein, oder for free, bei uns selber. Wir zahlen es dann irgendwie so einen Lizenzbundle, das wird sicher nicht for free sein, aber es ist so ein bisschen commoditized. Und wo die grossen Player nicht reingehen, oder, ist, wenn es wirklich vertical-spezifisch wird, auf den Arbeitsschritt oder auf den Workflows von einem Unternehmen. Und ich glaube, dort ist ja die grösste Opportunität. Dort würde ich investieren, und das mache ich auch. Mhm. Weil dort hat man einen sogenannten Right to Win. Weil das ist auch für einen, ich sage jetzt, ein Microsoft oder ein AWS, also all die Hyperscaler, die sind noch nie richtig gut gewesen in der Wertung, in der Industrielösung. Mhm. Oder das ist das, wo sie zu weit weg sind vom Kunden. Mhm. Oder? Wir werden alle müssen mit diesen amerikanischen Lösungen hantieren. Wir haben das gesehen. Mhm. Oder es wird wahrscheinlich keine europäischen AI-Models irgendwann mehr geben, leider. Das ist irgendwie absehbar, weil einfach die Milliarden Investitionen werden nicht gesprochen in Europa. Aber wo wir ein Right to Win haben, ist in der Vertikale. Oder dass wir wirklich super geile Industrielösungen bauen können und irgendeine gute Balance finden, mit diesen verschiedenen grossen Hyperscaler umzugehen. Ich glaube, dort lohnt es sich zu investieren, auch als kleine Softwarefirma. Mhm. Wie der Dean vorher gesagt hat, oder in einer Branche, wo man ein Right to Win hat. Und ich glaube, das ist das, wo ich würde investieren. Mhm. Und gerade immer wieder Kundenfeedback holen, wie die Prozessoptimierung funktioniert.
Okay. Wir machen eher Surban, ja?
Ja, ich glaube, letztendlich genau das Gleiche. Nah am Kunden sein, die Schmerzen vom Kunden, also ich kann es nur wiederholen, Schmerzen vom Kunden verstehen, zuhören vor allen Dingen, würde ich sagen, das ist der klassische Fehler von dem Sales, dass er nicht zuhört. Ja. Und dann rausfinden, was es auch für einen Wert hat. Also manchmal ist der Unterschied zwischen den Aufwand, den man hat und den Wert, den man dem Kunden bringt, gar nicht so korrespondiert. Mhm. Ja. Und an den Stellen, wo man mit geringem Aufwand hohen Mehrwerte schafft, hat man dann eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also insofern, mein Punkt genau das Gleiche. Also nah am Kunden sein. Ich bin nicht ganz sicher, ich würde nicht nur auf die Branchen gehen, ich glaube auf die Nische an den manchen Stellen. Ja. Also das heißt, zu schauen, wo man wirklich super gut ist und an den Stellen forcieren. Mhm. Weil dort bin ich auch, die Großen, die machen die 90%. Mhm. Die gehen auf die 90%, dort werden sie ihre Lösung finden. Mhm. Aber wenn man die Nische hat, ob sie jetzt in der Branche ist oder in einem bestimmten anderen Bereich, glaube ich, wird man sehr erfolgreich sein.
Also eher im Bereich B2B, oder ganz klar?
Ja, auf jeden Fall.
Also, okay. Ja, und ihr seid alle im B2B-Umfeld tätig. Ja. Was ist euch das Rezept, Dean?
Wir haben schon viel jetzt über den Kunden geredet. Ich glaube, was normalerweise bei so Innovationsthemen wirklich hilft, ist so ein bisschen die Wertschöpfungskette anschauen oder der Job to be done, oder? Was macht die Person, die meine Software nutzt, in anderen Tools noch? Was macht der Kollege vielleicht vorher? Und sich dort wie so ein bisschen die ganzheitliche Sicht zu holen im Unternehmen. Und dann vielleicht sich zu fragen, hey, mit diesen neuen Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen Capabilities, um vielleicht neue Sachen automatisieren, was gibt es da links und rechts noch für Möglichkeiten? Oder wie kann ich nur schon im ersten Schritt einmal meinem Anwender das Leben erleichtern, gewisse Sachen abnehmen, Medienbrüche, die man heute hat, so zu automatisieren und dann wirklich dort schauen, wie kann ich verschiedene Module, sage ich jetzt mal, hinzufügen, und vielleicht das Problem, das ich heute für den Kunden löse, noch ganzheitlicher löse. Mhm. Dann denke ich, kann man erfolgreich sein.
Sehr interessant, von euch drinnen mal so einen ersten Einblick zu bekommen zu haben in das Thema, das wir dann am 13. Januar in Baden behandeln. Und zwar von euch zwei, von dir Manuel und von dir Urban. Was dürfen Besucher von euch in Referaten erwarten?
Ja, ich hoffe, ich kann wirklich auch ein bisschen live berichten aus meiner Erfahrung jetzt da, was Amerika macht im Thema AI. Ich wollte ein bisschen einen Ausblick geben, was ist auch unsere Opportunität im Standort Schweiz. Hoffentlich kann ich auch jedem ein bisschen ein Wake-up machen, dass das wirklich eine Lifetime-Opportunität ist. Mhm. Und ich hoffe auch zu zeigen mit Unique, dass wir Startups in der Schweiz aufbauen, wo wo ein grosses Potenzial hat nach vorne. Wir dürfen uns da wirklich nicht verstecken und nur einfach den Grossen anrennen. Und das probiere ich jetzt überzubringen und hoffe, ich kann den einen oder anderen ermutigen, auch zu investieren, Zeit oder Geld in das Thema und das ein bisschen höher priorisieren, als vielleicht gerade das Daily Business einen immer wieder einholt.
Urban, was willst du?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, wenn wir durch die KI eigentlich eine Entkopplung von Ressourcen bekommen, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass man überall auf der Welt erfolgreich sein kann. Mhm. Also das heißt, es gibt definitiv Chancen, in den globalen Markt noch stärker reinzukommen mit einer genialen Lösung. Das ist das eine. Das zweite, das ist mich persönlich immer wieder mal beschäftigt ist, was ist eigentlich die soziologische sozusagen Ausprägung von dem Ganzen? Ja. Also wo wird uns das Ganze hinbringen? Mhm. Da gibt es so ein paar Pessimisten, es gibt aber auch mittlerweile ein paar Optimisten, die sagen, das kann durchaus extrem gut werden. Und ich gehe immer mehr zu den Optimisten, war ich schon immer. Aber die Diskussion fände ich eigentlich auch spannend, in einem größeren Rahmen nochmal zu führen. Also wo bringt uns das als Menschheit hin?
Also du möchtest ja den Aspekt dann am 13. Januar noch aufgreifen.
Das finde ich spannend, der muss man nicht, man
kann nicht über Business reden. Ich glaube, das ist vor allem die Adresse von unserem Moderator von dem Abend, in Dien, dass er das sich hinter die Ohren schreibt, oder? Dass wir nicht nur von den geilen technologischen Möglichkeiten reden und wie das Business wird umwälzen etc., sondern was es eben auch sonst noch für Aspekte wird haben. Ich danke euch drinnen für den Talk, den wir haben können haben und so ein einen ersten Einblick geben mal in die Veranstaltung, die wir dann am 13. Januar werden haben. Ich werde in den Shownotes unten die Veranstaltung verlinken. Wir sind immer noch offen für Anmeldungen und freuen uns natürlich dann, wenn wir euch alle Hörerinnen und Hörer an dem Treffen könnt begrüßen hier im Baden. Und euch drinnen wünsche ich nochmal besten Dank für eure Teilnahme.
Bestens. Urs, danke dir fürs Organisieren.
Manuel, dir eine gute Reise auf Boston.
Schöne Feiertage.
Danke. Und ich weiß nicht, hat es gut funktioniert von
der Audio-Qualität? Es hat funktioniert, danke, ja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.